den Flügeln einer Nachtigall, die Everly Brothers, gleich 7:15. Am 5. September 1946 haben der österreichische Außenminister Karl Gruber und der italienische Ministerpräsident Alcide De Gasperi den Pariser Vertrag unterzeichnet. Das Fundament unserer Autonomie. Etliches wurde innerhalb dieser 72 Jahre für Südtirol errungen. Einer, der sich immer wieder auch kritisch mit der Autonomie und ihren Begleiterscheinungen auseinandergesetzt hat, ist Hans-Karl Peterlini. Er ist jetzt Gast im Morgengespräch bei Gudrun Esser.
Morgen.
Morgen, Herr Peterlini. Sie haben sich mit der Autonomie in vielen Lebensabschnitten auseinandergesetzt. Früher als Journalist, als Autor, Student, Forscher, Universitätsdozent, vierfacher Vater. Inzwischen sind Sie Universitätsprofessor in Klagenfurt und das für allgemeine Erziehungswissenschaft und intellektuelle interkulturelle Bildung. Blicken also nicht nur aus einer ganz anderen professionellen Warte auf unsere Autonomie, sondern auch mit über 300 Kilometern Abstand. Was ist das für ein Blick?
Ja, es ist ein Blick, der vieles entspannter zu sehen erlaubt. Also wo nicht jedes Geplänkel da so einfach in einem relativ kleinen, überschaubaren Land, der sehr schnell hochschwappen kann und zu einem großen Drama wird, dass nicht jedes Geplänkel also so auch verstanden wird, weil man denkt, naja, okay, das gibt's überall, dass so Kleinstreit entsteht und zugleich werden vielleicht ein paar größere Tendenzen sichtbarer oder klarer, als sie mir vorher war, als ich in der Suppe irgendwie mitgeschwommen bin.
Empfinden Sie die Autonomie grundsätzlich als große Errungenschaft?
Ich denke, es ist eine sehr große Errungenschaft. Also wir haben hier eine Konfliktregion. Südtirol ist ja als Provinz in Italien ein Kind des Ersten Weltkrieges. Die Geschichte ist voller Leid, voller Konflikt. Es gab die Entrechtung eines großen Teils der Bevölkerung und es gab einen Kampf um diese Rechte. Das kann tatsächlich also auch zu schweren Konflikten führen, zu Eskalationen, die es auch gegeben hat in den 1960er Jahren, die aber durch die Autonomie, durch das Autonomieprojekt befriedet werden konnten. Also ich glaube, dass die Befriedung einer europäischen Konfliktregion schon eine sehr große Errungenschaft darstellt.
Wir sind ja auch inzwischen Vorbild für viele, viele andere Länder. Für Sie persönlich die größte Errungenschaft innerhalb dieser Autonomiegeschichte oder innerhalb dessen, wo wir jetzt stehen?
Ich würde sagen, die Befriedung auf jeden Fall, dann aber auch, dass die Rechte, die Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen, am politischen Leben, über alle Sprachgruppen verteilt sind. Das führt dann auch zu gewissen Verkrampfungen, Verrenkungen, wenn das dann mathematisch genau sein muss, wie durch den ethnischen Proporz. Aber diese Instrumente haben auf jeden Fall ermöglicht, dass Teilhabemöglichkeiten für alle, also auch vorher ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen da sind. Dass das dann sofort auch wieder neue Problematiken aufwirft, liegt irgendwo in der Natur der Dinge, die ja nie stehen bleiben. Also Frieden, wenn das eine der großen Errungenschaften ist, aber auch Verteilungsgerechtigkeit sind große Fragen, an denen ständig gearbeitet werden muss, die werden nicht mit einem Schlag gelöst.
Sie wurden wenige Monate vor der Feuernacht, in der in Südtirol 37 Strommasten gesprengt wurden, also 1961, das dürfen wir sagen, geboren. Als das zweite Autonomiestatut 1972 in Kraft trat, waren Sie also gerade mal 11 Jahre alt. Haben Sie Erinnerungen an diese Zeit? Sie sind im Unterland aufgewachsen.
Doch, ich habe die Erinnerungen zum einen, wie die Eltern vor dem Radio saßen und wenn Maniago sprach mit dieser zeternden Stimme, dann war das immer ein Moment großer Spannung, da wollte man wissen, was sagt er jetzt, was passiert. Ich habe ja den älteren Bruder, der in die Politik gegangen ist,
Senator Oskar Peterlini.
Oskar Peterlini, ja, der mir auch immer wieder viel erzählt hat, was mir zum Beispiel geblieben ist, seine Aussage bei Paket, ja oder nein. Naja, die Paketbefürworter halten sich an diesen Satz fest, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das war für ein Kind so ein griffiges Beispiel, dass da dachte ich mir, naja, eigentlich ist beides interessant, aber es hat mir zu denken gegeben und dann waren einfach Gespräche im Schulhof wir haben zwar nicht verstanden, schon meistens deutschsprachig, weil ich ja auf die deutschsprachige Schule ging und mit den italienischen Freunden am Bahnhof, da war Politik eigentlich kein Thema. Da ging es eher um die Frage, wer hat den Krieg gewonnen, Italien oder Österreich? Und dann gab es immer so salomonische Lösungen. Naja, einen Krieg haben die Italiener gewonnen, einen die Österreicher. Also sind wir wieder unentschieden und können weiterspielen. Also, ja.
Als Journalist und Autor, sowohl für Theaterstücke als auch Buchautor, haben Sie sich immer wieder sehr kritisch auch mit dieser Zeit, auch Ihrer Jugendzeit, auseinandergesetzt. Ich erinnere an Gedanken, die wir vor Jahren mal ausgetauscht hatten. Auf der einen Seite haben Sie mit den italienischen Kindern auf der Straße gemeinsam gespielt, früher als Bub. Und dann kam das Thema, tritt man den Schützen bei oder nicht? Also das waren so zwei Realitäten, die Sie auch erfahren haben.
Ja, ich denke, dass die auch immer wieder präsent sind. Also einerseits dieses sich zu einer Gruppe zugehörig fühlen, und das war für mich damals auf jeden Fall sehr dezidiert die deutschsprachige Gemeinschaft, weil ich eben auf die deutsche Schule ging, weil die Freunde mehrheitlich deutsch waren. Zugleich aber auch eine Lebenswelt, die gar nicht so geteilt ist, wie sie strukturell geteilt ist. Also die Schulen sind geteilt, aber also der Bahnhofsplatz, wo wir spielten, war natürlich nicht geteilt.
War das ein Problem?
Das war kein Problem, aber es führt zu einer gewissen, so einer Schizophrenie, wo man sich schwer tut, in beiden Realitäten gleichzeitig zu sein für eine gewisse Zeit und sich gern einer Gruppe zuordnet. Wir sehen diese Tendenz in überall da, wo mehrere Sprachgruppen oder Kulturgruppen zusammenleben, dass es ein Bedürfnis nach Abgrenzung gibt, was, oder unter einem, sozusagen diese Behauptung der eigenen Rechte, der eigenen Identität und zugleich dadurch aber auch, was ja eine Bedeutung, was eine Berechtigung hat, zugleich dadurch aber auch Verhärtungen entstehen, die ganze Teile des Lebens ausklammern. Also es war damals kein Problem, aber ich würde es schon als eine Aufgabenstellung sehen, in Fragen von, wer sind wir, wie verstehen wir uns, so feinere und modularere Denkebenen über Identität aufzumachen, dass wir, also ich bin ich, und das sind viele sozusagen, nicht? Also, ja. Um einen Philosophen zu zitieren, das stammt nicht von mir.
Hat diese schizophrene Lebenssituation dazu geführt, dass Sie sich dann mit psychologischen Studien näher auseinandergesetzt haben?
Ja, es war schon eine Frage, wie kann man das verstehen? Wie kann man diesen Gemütszustand, diesen Gefühlszustand verstehen, dass ich einerseits, ja auch väterlicherseits, italienische Großeltern hatte, die ich sehr geliebt habe und am Bahnhof fast nur auf Italienisch spielte und dann plötzlich glaube, ich muss irgendwie ein Deutschtum verteidigen und mich als markant deutsch bekennen, weil sonst die Heimat in Gefahr ist. Und die Heimat war ja auch dieser Bahnhofsplatz, wo ich auf Italienisch spielte. Also da war mir schon wichtig, also mit dem Älterwerden das auch zu verstehen, welche psychischen, welchen emotionalen Mechanismen greifen da, was treibt Menschen in diese Verhärtung hinein, wo sie Teile von sich selbst ausklammern.
Inzwischen ist Südtirol ein sehr reiches Land. Wir haben einen beachtlichen Haushalt. Ist das ein Reichtum Ihrer Ansicht nach, der generell zu verstehen ist? Dank dieser Autonomie auch? Oder sind da manche durch den Rost gefallen?
Ich denke, dass in allen Wohlstandsgesellschaften auch Wohlstandsverlierer da sind. Ich habe jetzt keine Zahlen bei der Hand, aber vom Gefühl her geht auch in Südtirol die Sozialschere wieder auseinander, dass eine gewisse Gruppe mehr Wohlstand anhäuft und eine größere Gruppe so langsam von der sozialen Mitte her, von der gesellschaftlichen, ökonomischen Mitte her, nach unten sinkt. Das ist vielleicht nicht so krass wie anderswo, aber ich finde es wichtig, dass die politischen Verantwortlichen das hier drauf achten, weil der Wohlstand sicher einer der Gründe ist, warum Südtirol auch befriedet werden konnte. Also dass hier mit den 70er Jahren also die Wirtschaft prosperierte, dass der Tourismus aufblühte, dass das Handwerk sich gut entwickeln konnte, auch in den Tälern, hat sicher damit zu tun, dass die Befriedung leichter ging. Also wo der Kampf am Futterdruck herrscht, brechen die Konflikte leichter aus und sie werden dann schnell ethnisiert. Wenn es dann auch um sozial schwächer und sozial stärker ginge.
Gibt es da Unterschiede von der Wahrnehmung, dass sich die italienische Bevölkerung als ärmer wahrnimmt als vielleicht die deutsche und ladinische Bevölkerung?
Sie fühlt sich zumindest eher ausgeschlossen von diesem Prosperieren. Also sie ist da nicht ganz mitgekommen. Die italienische Bevölkerung war ja gestärkt und gehalten durch die staatliche durch den Staat als Arbeitgeber, der hat abgebaut, der hat verloren, seine Industrien gingen mehr oder weniger bankrott oder mussten notgerettet werden oder wurden von deutschsprachigen Unternehmern übernommen. Also ja, da ging ein Teil der Bevölkerung auf die Verliererstraße oder hatte zumindest das Gefühl.
Sie sind Vater von 4 Kindern. Abschließend noch meine Frage. Ihre Tochter, das Älteste, ist 36 Jahre alt, der Jüngste 13. Ist das bei denen noch ein Thema, die Autonomie?
Doch, ich denke schon, dass es ein großes Thema ist, dass sie auf das, dass sie schauen, was haben wir etwas Besonderes. Etwas, was mir immer zu kurz kommt, wo noch Potenzial wäre, wäre die Mehrsprachigkeit. Die wird ja bei jüngeren Generationen zum Teil, geht sie zurück, wie wir aus Kolipsi-Studien wissen. Ich denke, dass gerade junge Leute da zugleich aber auch erleben, wie wichtig Sprachen sind. Und zugleich aber auch, was kann man aus den Selbstverwaltungsmöglichkeiten, aus den Selbstgestaltungsmöglichkeiten eines Landes noch mehr machen.
Also sich wieder etwas mehr öffnen.
Ich denke, das ist eine Aufgabe, die wir lebenslang alle machen müssen und also auch ein autonomes Land.
Vielen Dank.
Hans-Karl Bitterlini hat sich auf seinen verschiedenen Lebensetappen immer wieder mit der Südtiroler Autonomie auseinandergesetzt. Bitterlini ist Universitätsprofessor für Erziehungswissenschaften und interkulturelle Bildung in Klagenfurt und hat mit einem gewissen Abstand auf die Heimat und auf Errungenschaften der Südtiroler Autonomie geblickt. Das Gruber-De Gasperi-Abkommen vor genau 72 Jahren, der Grundstein der Autonomie. Um 7:45 holen wir heute geschichtliche Eckdaten in Erinnerung und befragen einen Historiker auch zu den Biografien der Vertragsunterzeichner Gruber und De Gasperi. In 4 Minuten ist es 7:30.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. A change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
The real thing mit you to me are everything. Du bist alles für mich. Muss nicht zwingend ein Mensch sein. Könnte auch die Heimat sein zum Beispiel. Heute Tag der Autonomie. Oder möglicherweise die Schule. Die beginnt ja heute. Und damit stellt sich für tausende Schülerinnen und Schüler wieder die Frage, ob Handys in ihrer Schule erlaubt sind. Die Schulen in Südtirol handhaben das Thema Smartphone recht unterschiedlich. Die handyfreie Schule gibt es genauso wie die Schulen, an denen Smartphones erlaubt oder sogar in den Unterricht eingebaut werden. Doch sind Handys tatsächlich aus dem Schulalltag noch wegzudenken, fragt Verena Volker.
Reise Südtirol, Das Wort des Tages.
Handyverbot. Ein Handyverbot an Schulen hat Frankreich erlassen. Und auch der Freistaat Bayern hat ein Handyverbot in seinem Schulgesetz verankert. Doch vielen Lehrern ist nicht klar, wie die Schulen diese Regeln überhaupt durchsetzen sollen. Denn heutzutage hat quasi jeder Schüler spätestens ab der Mittelschule ein Handy. Smartphones gehören also zum Schulalltag, wurden früher unter der Schulbank Schiffe versenkt und Zettelchen hin und her gereicht, werden heute YouTube-Videos geschaut und WhatsApp-Nachrichten verschickt. Während des Unterrichts sind Handys in vielen Schulen allerdings noch tabu.